Herzlich willkommen zu Folge 122 von HSV.
Meine Frau!
Herzlich willkommen aus meinem Wohnzimmer. Da dreht sich auch schon direkt meine Frau um, die auf dem Balkon sitzt. Gato und ich haben uns hier zusammengefunden. Moin, Gato.
Moin.
Die anderen beiden Jungs können nicht. Hat den Vorteil, dass wir jetzt mal so eine neue Mikrotechnik ausprobieren können. Und ja, hoffentlich freut ihr euch mal über eine etwas bessere Qualität. Das habt ihr euch auch mal verdient bei der ganzen Folgenflut in den letzten Wochen. Aber ist ja logisch, es geht ja Schlag auf Schlag. Der HSV hatte jetzt die Chance, gegen Osnabrück im Prinzip schon eine Vorentscheidung herbeizuführen, dass das Ding richtig schön souverän ausklingt und wir uns tagelang auf die Aufstiegsfeier vorbereiten können. Aber es wäre zu einfach gewesen, Gato. Es wäre zu langweilig auch gewesen, nicht HSV-like.
Ja, im Nachhinein ja. Ich dachte ja, der Knoten ist geplatzt. Wir gewinnen 4-1 und nichts kann uns mehr aufhalten. Wenn wir einmal Platz 2 erobert haben, dann marschieren wir jetzt voran. Das war vielleicht so ein bisschen so der Wunschgedanke. Ich muss sagen, schwer enttäuscht und schwer getroffen. Ich habe es bei Insta schon geschrieben.
Das muss ich jetzt mal kurz vorlesen. Also einen richtig emotionalen Text. Du hast es ja mit einigen Jungs auch bei mir zu Hause geguckt. Und dieser Text war so schnell online, das musst du ja auf dem Weg nach Hause gemacht haben.
Ja, ne? Aber direkt nach 5 Minuten rausgehauen.
Hat dich bewegt.
Ungefiltert alles aufgeschrieben, was ich gedacht habe.
Er hat geschrieben, die haben gespielt, als ginge es um nichts, um gar nichts. Wie kann man so ein Spiel so wenig gewinnen wollen? Mit dieser Einstellung und Leistung erreichst du gar nichts. Einfach ungefiltert alles geschrieben. Wenn die Mannschaft platt ist, okay. Wenn der Gegner besser ist, okay. Wenn man mit Pech verliert, okay. Aber wie man in so einer entscheidenden Phase einen derartigen Null-Bock-Auftritt hinlegen kann, ist mir unerklärlich. Die wollen uns Fans doch verarschen. So, Dieter, gib ihnen jetzt mal ordentlich einen Einlauf und am Sonntag hauen wir Heidenheim dann weg. Nur der HSV.
Ja, es musste raus. Es lag mir auf dem Herzen. Ich war wirklich persönlich enttäuscht. Man kann sagen, mal wieder persönlich enttäuscht vom HSV.
Aber es war jetzt auch anders als die Spiele davor. Ne? Wir hatten ja wirklich unglückliche Auftritte. Martin Hanek hat gesagt, tragisch. Ich meine, in Fürth in der Nachspielzeit, Spiel gedreht, unlucky. So. Gegen Stuttgart, ja, irgendwie ist es auch unglücklich gelaufen. Gegen Holstein, das war nun wirklich eine Tragödie. Aber das gegen Osnabrück. Eigentlich können wir froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben. Die hatten ja noch eine 100%ige in der ersten Halbzeit. Waren viel besser, fand ich persönlich. Der HSV harmlos. Und wie du schon gesagt hast, so willenlos, also bocklos.
Das Schlimme ist, die waren besser oder gleich wie der HSV, aber sie waren vom Ding her ja unterirdisch. Ne? Das heißt, wir waren auch wirklich grausam und es war kein Tempo im Spiel, es war kein Wille zu sehen. Also mich hätte mal interessiert, wenn es wirklich um Leben und Tod gegangen wäre, wenn man wirklich davor im Spiel, also wenn ihr das Spiel heute nicht gewinnt, dann geht ihr drauf. Hätten die dann auch so gespielt? Das muss ja immer so die Frage sein. Ich meine, das ist ja die Fähigkeit eines Klopps oder hier bei Atletico Madrid.
Simeone.
Die gehen ja für den durchs Feuer. Also wenn du das Spiel als Außenstehender anguckst.
Markus Gisdol.
Ja, zum Beispiel. Und du siehst, dann wenn jetzt irgendein Fremder, der denkt doch nicht, das geht dir gerade im Aufstieg, im entscheidenden Phase der Saison, da muss doch viel mehr kommen. Das war wirklich zu wenig. Aber ich habe mir jetzt auch gesagt, ich will nicht haten. Ich glaube dran und es musste einmal raus und ab jetzt gewinnen wir auch die letzten beiden Spiele.
Ist auch gut, ist auch deine Rolle, Zweckoptimist zu sein, aber wir müssen da jetzt einmal kurz durch. Was war das da gestern für eine Performance? Einmal die nackten Zahlen, Bones kann leider nicht hier sein, hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert technisch. Also Ballbesitz 70% für den HSV, aber es war ja ein Querpass-Festival. Also da können wir uns nichts drauf einbilden und dann geht's schon weiter. 2 Schüsse aufs Tor, Osnabrück 4 Schüsse aufs Tor. Nebenstor, Osnabrück 5, HSV 3. Freistöße, Osnabrück 17, HSV 14. Okay, Ecken haben wir gewonnen, 5-1. Gehaltene Bälle, Pollersbeck 3-1. Wir haben mehr Fouls begangen und Osnabrück hat auch mehr Karten gekriegt. Also im Prinzip gewinnt Osnabrück dieses Spiel statistisch. Und ich weiß, Leute, Letschert hätte auch einen Elfer kriegen müssen da in der Nachspielzeit.
Ja,
aber Stuttgart hat auch irgendwie so einen Witzelber gegen sich gekriegt und so. Also daran liegt es jetzt nicht. Also es wäre jetzt zu einfach, uns auf den Schiri zu versteifen, obwohl wir wirklich mal irgendwie gucken könnten, ob der einen Sehtest gegen Maulwurf gewinnt. Weil wie man das nicht sehen kann, ist mir wirklich ein Rätsel. Ich glaube, es war halt blöd. 93. Minute, letzte Aktion. Der Schiri hat auch keinen Bock mehr. Aber ja, ärgerlich.
Vor allen Dingen musste eigentlich Köln auch eingreifen. Also der Videoschiedsrichter muss das dann ja sehen. Aber das Spiel, klar, am Ende verlierst du es damit irgendwie oder spielst du unentschieden. Aber wenn du musst es vorher auch so ein bisschen erzwingen und das war halt wirklich nicht der Fall. Da hat der Schiri sich wahrscheinlich auch gedacht, das ist ja völlig ungerechtfertigt, dass die jetzt hier irgendwie 2-1 in Führung gehen.
Hoffentlich hat er sich das nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber es war wirklich ein glasklarer Elfer. Und da hat Dieter jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt negativ bewerten soll oder vielleicht auch endlich mal positiv sehe, weil es eine menschliche Regung ist. Dieter hat die Nerven mal verloren und hat das erste Mal nach so einer Enttäuschung gepöbelt auf den Schiri. Weil sonst hat er immer gesagt, nein, es liegt an uns und wir müssen ruhig bleiben von Spiel zu Spiel. Die anderen interessieren mich nicht. Hat sich da in Floskeln immer gerettet und sozusagen das klare Ziel war ja in der Kommunikation Ruhe auszustrahlen. Gestern hat er die Ruhe verloren, aber es ist ja auch kurz vor 12.
Ja, das kann man positiv wie negativ sehen. Ne? Also negativ ist echt, er hat die Ruhe verloren und ist von seiner Linie abgewichen. Und positiv ist, er zeigt mal Emotionen. Irgendjemand zeigt vielleicht mal von dem gesamten Verein Emotionen und nicht nur die Fans. Auf dem Platz war da tote Hose. Da hat keiner irgendwie mal Kommandos gegeben oder mal einen umgegrätscht oder was weiß ich. Also das war wirklich schwierig.
Pass auf. Kleine Ausnahme, was die Emotionen betrifft. Letschert wurde ja dann gefoult, hat sich echt lautstark beschwert, hat dafür auch noch gelb gekriegt. Und dann hat Jairo ihn bepöbelt. Da gab es noch so Szenen nach Spielschluss. Und ich meine, das kann man jetzt nur interpretieren, ich bin kein Lippenleser, aber ich glaube, er hat ihm sowas gesagt wie, ey, es ist Nachspielzeit und du legst dich dann mit dem Schiri an. Das hat uns jetzt nochmal eine Angriffschance gekostet. Letschert hat irgendwie so abgewunken, geschubst, also war so handfester Zoff auf dem Platz. Finde ich sogar ganz gut.
Ja, finde ich gut. Ist auch ein Zeichen dafür, aber wiederum, dass die Nerven blank liegen.
Ja.
Und dass wirklich keiner sich mehr richtig beherrschen kann.
Nee, und wer sich auch nicht beherrschen kann, ist Dieter, was die Wechsel angeht.
Ja, du hast richtig gepöbelt, ne? Als er Kim Zombie rausgenommen hat. Da wolltest du Freundschaft kündigen mit Dieter und mit ihm brechen.
Ich habe ja letztes Mal mich so ein bisschen entschuldigt und ich nehme diese Entschuldigung wieder zurück. Dieter ist fachlich, es reicht fachlich nicht. Und ich unterstelle sogar, ich habe wirklich gestern den ernsthaften Gedanken gehabt, dass ich so gedacht habe, naja, vielleicht ist es ihm auch ein bisschen egal. Ich glaube nämlich, er hat sowieso den Vertrag auch für die zweite Liga sicher, auch wenn er dann nicht automatisch verlängert wird, aber alle sagen so, es gibt keinen besseren. Und vielleicht denkt er sich auch, komm, einfach jetzt noch 2-3 Jahre in der zweiten Liga, ich muss gar nicht unbedingt aufsteigen, weil mit der Truppe habe ich in der ersten eh nichts zu suchen. Weil wenn du wirklich deinen besten Mittelfeldspieler also mit rausnimmst, aber Kim Zombie, also das kann man noch gar nicht anders sehen, als dass der wenigstens noch Leben versprüht hat. Hatte eine super Zweikampfquote, hat auch die beste Feldspielernote bekommen in diversen Portalen. Ich fand, der hat auch irgendwie so, was die Körpersprache angeht und auch das Spielerische, noch was irgendwie zuzusetzen gehabt. Hat ja auch das 1-0 vorbereitet, war eh im Form hoch. Wie kann er ihn auswechseln? Wie? So, für Luis Schaub, der ein Geist ist, da wird keine Option. Das war eine Frechheit, der Wechsel. So, dann geht's zu den nächsten. Bakariyata für Sonny Kittel. Jamera für Josh Wagnermann. Okay, Jamera, da hätte ich gesagt, der hätte von Anfang an spielen müssen für Wagnermann. Ja. Also auch schon wieder falsch. Hinterseher für Harnik, den einzigen Torschützen in dem Spiel. Ich fand Harnik auch nicht gut, aber wenigstens hatte er schon ein Tor. Einen Torschützen nimmst du doch nicht raus. Und Jairo für Adrian Fein in der 88. Fein war der schlechteste Mann. In der 88. nimmt er ihn raus. Keine Ahnung, was zum Beispiel Christoph Moritz falsch gemacht hat, der super passsicher ist. Aber diese Wechsel sind für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und ohnehin ist es auch ein Armutszeugnis, wenn du in der 70. Minute schon viermal gewechselt hast. Das zeigt nämlich, dass dein ganzes Konzept, was du dir überlegt hast, komplett in die Hose gegangen ist und du dann aktionistisch noch wechseln willst. Leute, es tut mir leid, aber Dieter macht echt viele Fehler in dieser Phase.
Forderst du so einen Rauswurf jetzt noch auf den letzten Metern?
Nee, irgendwie nicht. Es gibt ja auch keinen besseren so. Aber das ist das Traurige. Es gibt keinen besseren, aber trotzdem muss es ja auch möglich sein zu sagen, wow, und ich meine, da wiederhole ich mich ja. Aber wie seht ihr das? Ich bin mal gespannt, so, ob ihr die Kritik an Dieter so ein bisschen teilt. Gebt gerne mal Feedback, aber für mich ist er nicht der Trainer, den wir uns erhofft haben, sondern er ist schlechter. Also ich gebe ihm, so als Schulnote gebe ich ihm für die Saison eigentlich eine 4+. Mehr, ja, nicht. Mehr kann ich ihm nicht geben.
Oh, ich freue mich schon auf nächsten Sonntag in alter Wochen, wenn wir uns freudentränend in den Armen liegen. Wir sind aufgestiegen und dann ist Dieter der König.
Nee, er kann nicht der König sein. Er wird mit dem schlechtesten Punkte, wenn er aufsteigt, wird er mit dem schlechtesten Punkteschnitt ever aufsteigen. Und eigentlich bin ich geneigt zu sagen, dass selbst wenn er aufsteigt, dass ich dann nicht sage, er ist mein großer Held.
Also ich sehe es nicht ganz so krass, muss ich sagen. Ich finde, Ken Zombie hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht. Er war so okay, er hat das Tor vorbereitet.
Als ersten rausnehmen, Gato.
Ja, also ich sag mal so, ich fand es nicht glücklich, aber auch nicht unglücklich. Ich finde so, man kann es machen. Aber im Nachhinein, klar, also Louis Schaub ist halt so ein Mitläufer. Ja,
das kannst du, das kann, gebe ich dir recht, kannst du nicht wissen. Aber ein Fein, den hättest du doch erlösen müssen.
Ja, Fein, also das finde ich ganz, ganz spannend. Also ich finde zum Beispiel auch, gestern war ja auch so ein bisschen das Problem, so die Spritzigkeit, irgendwie die Leichtigkeit, die Ideenlosigkeit auch. Und wenn du da halt mal 4 oder 5 neue Leute bringst und die halbe Mannschaft so ein bisschen auswechselt, kann das auch mal positiv sein. Das heißt nicht gleich, dass man irgendwie den Plan über Bord wirft. Zum Beispiel würde ich mir jetzt wünschen, für das nächste Spiel, wenn Duziak fit ist, wenn Jatta jetzt ja auch wieder fit ist, dass zum Beispiel dann so ein Dreierwechsel mal kommt in der 60. Minute, Duziak rein, Jatta rein und Jamra rein, ja. Dann hast du halt von der Bank halt gut funktionierende Einwechselspieler und nochmal richtig Dampf, weil du bist jetzt in permanenten englischen Wochen, der Gegner ist auch mürbe, Heidenheim spielt heute, also jetzt gleich noch in 20 Minuten und die sind ja nicht nur körperlich mürbe.
Stuttgart spielt gleich.
Stuttgart, ja. Sondern sind auch psychisch mürbe. Und wenn da so ein gute Einwechselspieler reinkommen, so 3 auf einmal, dann ist da schon ein ordentliches Fund, also 30% der Besetzung kommt da neu rein und das kann schon ein Mittel sein.
Das macht aber, ich habe das irgendwie noch nie erlebt, dass so 3, ich meine gut, 3 Wechsel auf einmal gibt es ja selten, das ist jetzt eine Ausnahmeregelung, aber wann hat das schon mal eine Mannschaft so richtig viel besser gemacht? Also das ist doch eher die Ausnahme. Ich finde, das ist immer, ich weiß nicht, wenn du so wechselst wie Hacking gestern, dann nimmst du einfach nur so die Dynamik aus dem Spiel auch. Und dann nimmst du denen, die das irgendwie auch vorher mit aufgebaut haben, das Spiel, nimmst du die Chance, das so ein bisschen zu wenden. Mir gefällt es nicht.
Außer du sagst von vornherein, pass mal auf, in der 60. Minute machen wir den und den Wechsel. Ihr gebt bis dahin Vollgas.
Ja, das ist definitiv ja nicht passiert. Also wie auch immer, der Plan ist nicht aufgegangen.
Ja,
also es gibt noch ein bisschen positives Feedback zu Louis Schaub, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Unter anderem haben einige von euch auch bei Instagram uns geschrieben, Schaub hat gut gepresst.
Okay. Oh.
Fällt mir dann auch nicht auf so, aber hat geschrieben hier, Wolf zum Beispiel hat gesagt, es gab 1-2 Szenen, wo Schaub mal richtig gepresst hat. Warum kriegt der Rest das nicht hin? Naja, im Prinzip ist das die Antwort, weil dann so durchgewechselt wird und da keine Systematik mehr hintersteckt, dass es komplett willenlos ist. Pat Sievers sagt auch, wie sieht's aus? Moritz für Fein. Ich hätte Moritz zum Beispiel auch gerne für Jung in der Innenverteidigung gesehen. Gato, noch ein Wort zu Jung, was war gestern offensichtlich seine Maßgabe.
Er hat konsequent die Bälle auf die Tribüne gebolzt. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hat er schon 5 Dinger.
Ja, ungelogen, 5.
Wirklich im hohen Bogen auf Rang B geballert. Und da muss Dieter, glaube ich, vorm Spiel zu ihm gegangen sein und meinte, Jung, mach einfach keine Fehler heute, wenn der Ball kommt, bolz ihn weg und dann hast du ein gutes Spiel gemacht und dann spielst du vielleicht auch nächstes Spiel. Und ich glaube, er ist einfach ein guter Soldat, hat sich daran gehalten. Ja. Und bei Jung ist er auch seine Achillesferse sozusagen. Sein Schwachpunkt sind ja diese Fehler halt einfach.
Fußballspielen ist sein Schwachpunkt.
Ja, wenn man so sagt, Fußballspielen. Aber ich finde, das kann er teilweise noch okay. Aber er baut ja immer mal so Fehler ein, wo man denkt so, ach du Scheiße, nein, Jung, kein Fehler. Und ja. Dem kommst du natürlich oder dem wirkst du entgegen, wenn er einfach die Bälle englisch rausballern soll.
Ist, glaube ich, auch ein guter Dude. Aber man hat im Moment ein schlechtes Gefühl, wenn er am Ball ist. So. HSV-Nachrichten fragt, sollte Jamara gegen Heidenheim starten? Ja.
Finde ich auch. Hat gutes Spiel gemacht.
Wagner braucht eine Pause.
Er hat so gefühlt mit Hallenschuhen gespielt. Er ist so 2-mal ausgerutscht. Muss man irgendwie richtiges Schuhwerk finden. Oder ein bisschen noch die Stabilität. Aber dann, glaube ich, allein schon, weil du was verändern musst, muss er da hinten ran.
Jonas Schönfelder fragt auch, wie würdet ihr aufstellen? Wir können es ja einmal durchspielen. Also Polle hat es wieder gut gemacht, auch ein paar Flanken abgefangen. Ich glaube, da können wir uns fast bedanken, dass das nicht noch verloren ging. Das wäre dann so der komplette Knockout gewesen. Rechts dann Jamra. Rick kommt zurück, neben Letschert. Okay. Ja. Links Leibold, klar. Ja gut, jetzt wird es natürlich interessant. Kriegt Fein mal eine Pause oder ist es wiederum gegen Heidenheim nochmal was anderes? Weil das dann auch wieder eine bessere Truppe ist mit mehr Räumen und er sich dann besser entfalten kann.
Es ist super schwierig, weil ich finde, der Zeitpunkt der Saison ist ganz, ganz entscheidend um die Drucksituation. Also ich hätte mir gewünscht, hätten wir mal am 28., 29. Spieltag mal Moritz oder Duziak dort von Anfang an testen können. Aber ihn jetzt im Do-or-Die-Spiel, Alles-oder-Nichts-Spiel, auf ihn zu setzen, das erste Mal in der Saison. Und Fein macht ja nicht alles falsch. Also er macht ja auch so...
Ja, Moritz hat schon gegen Stuttgart gespielt und hat da haben sie 6-2 gewonnen, er hat einen Assist gehabt und so.
Hat Fein auch da gespielt? Oder Fein hat doch nicht... Oder war er mal verletzt? Weiß ich gar nicht.
Nee, da hat auch Fein gespielt.
Ja, auf jeden Fall hat Fein da so die Rolle inne. Alle irgendwie haben sich an sein Spiel gewöhnt. Ja, er ist auch so der Taktgeber und... Also wenn ich Trainer wäre, ich glaube, ich würde wirklich irgendwie Vier-Augen-Gespräch sagen und hier komm Fein, bitte, mach es gut, du bist mein wichtigster Mann und los geht's.
Stefan, wir haben ganz viele Fragen, deswegen ballern wir jetzt so ein bisschen hier durch. Stefan sagt, wie sieht's aus mit der Einstellung? Kittel lässt sich mehrfach den Ball abnehmen und lächelt hinterher, statt sich zu beeilen. Und Stefan, ich gebe dir recht, das ist mir gestern auch negativ aufgefallen, ganz konkret beim Gegentor. Wer von euch die Zeit hat, vielleicht gibt es ein paar Nerds, schaut euch mal die 30 Sekunden vor dem Gegentor an. Da spielt Osnabrück in der eigenen Hälfte so einen relativ simplen Doppelpass. Und ich meine, das ist die Grundregel beim Fußball. Du kannst deinen Gegner nicht laufen lassen. Wenn er spielt und geht, dann musst du halt mitgehen. Und Kittel macht das nicht. Und daraufhin hat dieser Spieler einen freien Pass. Es wird ein Kopfballduell verloren und wir sind bei einer 1-0-Führung 2-4.
Das geht mir bei Kittel auch hart.
Also es ist wirklich der Initialfehler von Kittel. Trotzdem steht da natürlich auch wieder die Verteidigung viel zu hoch, beziehungsweise dann ja auch die ganze Mannschaft. Und das ist ja auch wieder ein taktisches Versäumnis, Stichwort Dieter. Nee, also bei 1-0-Führung 2-4 nach einem verlorenen Kopfballduell, das ist Kreisliga.
Ja, dann musst du irgendwie anders absichern. Zu Kittel ist sowas nervt, gerade in der jetzigen Situation und als HSV-Fan, wo du wirklich Jahr für Jahr dein letztes Hemd für den Verein gibst. Und wenn dich dann noch ein Spieler anlächelt nach einem Fehlpass, das ist wirklich, als wenn er dir geradeaus in die Fresse rotzt. Das ist Höchststrafe und dafür muss er eigentlich rausgehen. Und bei Kittel hofft man immer, dass er irgendwie die Standards und irgendwie so zu alter Form, also zu alter Torgefährlichkeit zurückfindet. Und er kann ja auch mit einer Aktion das Spiel entscheiden. Und das brauchst du eigentlich. Aber es kommt einfach seit 5 Spielen nicht.
Ja, ich glaube auch, dass er will. Aber ja, es fehlt im Moment so ein bisschen die Leichtigkeit. Also Ferdinger zum Beispiel ist so ein bisschen auf meinem Film. Er sagt, Hacking schreibt sich ja die ganze Zeit was auf die Notizliste. Ich glaube, das ist die Einkaufsliste. Und da steht Vino und blaue Gouloir.
Dieter.
Und was sagt er noch? Achso, genau. Und dann sagt er, naja, bei Nichtaufstieg sind zum Beispiel Leibold, Kittel, Duziak weg. Weiter geht's. Erik hofft wie du. Stuttgart wird es heute verkacken gegen Heidenheim. Holen wir dann 3 Punkte. Ja, Stuttgart spielt gegen Sandhausen. Und dann können wir direkt schon eine Sache vorwegnehmen. Du hast den Schlüssel zum Reichtum.
Heute Abend werde ich reich und wenn ich die Wette gewinne und wir aufsteigen, dann werde ich die komplette Kohle in Bier investieren und euch alle einladen.
Sag die Wette.
Ich habe auf Tor Dennis Diekmeier gewettet und dass Sandhausen gleichzeitig gewinnt. Und die Quote ist, haltet euch fest, 81. Ich habe 30 Euro eingesetzt und ich kriege ca. 2.300 Euro wieder. Das war der Maximalbetrag, den ich einsetzen konnte. Ich wollte an die 50 einsetzen, weil ich mir todsicher bin, dass Hollywood Dennis für den HSV heute Sandhausen abschießen wird. Und ich werde beten.
Auch ein Reizthema bei euch, die Standardsituation. Witzigerweise sind wir statistisch gar nicht so scheiße nach Standards, was aber auch daran liegt, dass wir schon 1 Million hatten und dann natürlich irgendwie zwangsläufig auch mal Tore fallen. Aber was ist das mit diesen gechippten Ecken? Fragt zum Beispiel FB Meier. Ich kann diese gechippten Eckbälle nicht mehr sehen und wir haben auch dann noch ein bisschen weiter oben von Mr. O. Zimmermann. Wilde These. Bei Tipico werden bald gechippte Ecken angeboten.
Das wäre natürlich ein absoluter Kracher.
Die waren gestern wirklich null gefährlich.
Die gechippten Ecken ist wie so ein Kittel, wenn er dich anlacht, wenn die nicht funktionieren. Du hast einen maximalen Hals und denkst, warum? Aber auf der anderen Seite, ich glaube, gegen Stuttgart oder irgendwann haben wir vor 3-4 Spieltagen halt mal so eine gechippte Ecke getroffen. Das gibt einem dann auch wieder ein bisschen recht.
Ja, Van Drongelen hatte ja auch das Tor gemacht, wo Jatta noch im Abseits stand, aber das war auch eine gechippte Ecke. Ja, aber es ist es trotzdem irgendwie nicht.
Es ist schwierig auf jeden Fall.
Rabe Ente, in Heidenheim auf Teufel komm raus auf Sieg spielen oder No Risk und Unentschieden mitnehmen? Ich glaube, das können wir einfach nicht. Da fehlt die Abgezocktheit, das können nur Italiener.
Also es kommt ein bisschen natürlich auf das Ergebnis jetzt heute drauf an, aber du musst einfach auf Sieg spielen.
Ja. Komm, wir nehmen nochmal eine Sprachnachricht rein von Malte. Ja, schickt die uns natürlich auch immer gerne, Sprachnachricht zum Beispiel per Instagram. Ich halte das jetzt hier mal an meinem Mikro. Ich hoffe, das kommt dann auch so ein bisschen bei euch an. Kann sein, dass ich dann irgendwann mal unterbreche, die ist ein bisschen länger.
Teil zu eurer Umfrage, weil ich da extrem in zwei gespalten bin. Ganz einfach deswegen, weil ich finde, dass der HSV nie das Problem hatte, dass die Fans nicht hinter ihm standen. Wenn es nach den Fans geht, dann muss der HSV schon lange in Liga 1 spielen. Dann müssten wir in der Europa League spielen. So. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Fans immer wie ein Mann hinter dem Verein stehen und die Spieler das einfach nicht umsetzen können. Keine Ahnung, vielleicht sind die blockiert oder es fehlt an der Klasse. Keine Ahnung, also ist doch immer so, dass auf den letzten paar Metern verkacken sie das. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Ich glaube, jeder hat mal ein Recht, darüber enttäuscht zu sein. Auf Dauer muss man natürlich wieder den Blick nach vorne richten und es muss weitergehen und man muss die Mannschaft wieder unterstützen, ganz klar. Aber ich habe Verständnis für jeden, der sagt, Alter, ich gebe mein letztes Hemd für diese 11 Spinner da unten und die geben mir so einen Schrott zurück. Na, also das ist so das, wo, glaube ich, gerade so ein bisschen die unterschiedlichen Ansichten hingehen.
Recht, Malte, vielen Dank für die Nachricht. Hat ein bisschen was von Thomas Doll vom Slang.
Ja,
aber also, das ist das.
Ja, ja,
das
ja.
Ist das, wo wir doch sagen müssen, nee, so nicht.
Ja, schön hamburgisch, norddeutsch.
Gefällt mir, ja, du hast natürlich völlig recht. Ich glaube allerdings, wenn du sagst, die Spieler spüren die Fans nicht, gut, dass gestern keine Fans im Stadion waren. Das wäre so ein Pfeif-Konzert gewesen und der Bruch zwischen Mannschaft und Fans. Deswegen ist gut, dass sie auf sich gestellt sind.
Jein, ich glaube zum Beispiel, hätten wir Fans gehabt, hätten wir in der ersten Halbzeit schon 2-0 geführt und dann wäre das Spiel ein anderes gewesen. Wären wir mit Fans genau das gleiche Spiel, dann hätten garantiert nicht ausgepfiffen, aber halt auch eher ein bisschen runtergezogen worden von den Fans. Aber ich glaube, dass mit Fans das schon geil wäre.
Es ist wirklich unglaublich. Wir können heute diese ganzen Nachrichten von euch nicht unterbringen, aber ihr merkt das ja auch, wenn ihr uns schreibt, wir antworten eigentlich immer und versuchen auch viel, viel hier reinzubringen. Aber zum Beispiel Jakob hat auch bei Instagram so eine gefühlte Abi-Klausur hier noch bei uns abgegeben, vierseitig. Und ja, am Ende kommt er dann aber auch, also Frust. Sagt unter anderem auch EM 2021 mit zwei HSV-Spielern, links und rechts hinten, Leibold und Wagnermann.
Ja, geil. Weltklasse.
Kritisiert dann aber auch die Nachwuchsnationalmannschaft von Holland, wenn da jemand wie Dirk van Drongelen am Start sein kann. Und am Ende steht in großen Buchstaben Auswärtssieg. Also da wird dann nochmal Optimismus verbreitet. Ich wollte nur darauf hinaus, ja, schickt uns weiter eure Nachrichten. Super, wie da im Moment der Traffic ist. Das macht derbe viel Spaß. Wir kriegen ja auch positives Feedback, sogar für unsere Instagram-Videos, wo wir immer an den Spieltagen jetzt unsere Tipps raushauen. Da freuen sich einige von euch dann auch mal, die hässlichen Fressen zu den Stimmen sehen zu können. Und ja, folgt uns dann mal, HSV, meine Frau. Wir sind kurz vor 1000 Fans und bei 1000 Fans wird bestimmt auch wieder ein alkoholisches Getränk verlost.
Ja, unbedingt. Also wir haben auch wieder Verlosung gestartet und es haben, ich glaube, 4 Leute richtig gemacht und wir haben sehr, sehr fair ausgelost und Darrell 1887 hat gewonnen.
Holzen gewonnen.
Hat 0,5 Liter Dose Holzen gewonnen, leider Hand als Torschützen und Setzen Sixer gewonnen. Aber ja, schick uns mal gerne deine Kontaktdaten, dann schickt Stübi dir höchstpersönlich die Dose zu.
Jawohl.
So gekühlt es natürlich geht. Und ja, nächstes Spiel wieder. Also es waren viele Tipps dabei.
Nur, dass ihr einfach mal so wisst, in welche Richtung es teilweise auch geht. Blumian zum Beispiel hat geschrieben, sind die Schiris im Keller in Kurzarbeit oder ab der 90. Minute kacken?
Ja, ja, es ist
es ist wirklich...
So ist es, die unverblümte Wahrheit.
Vollgas da, ja, also wer weiß, vielleicht ist das so ein bisschen im Hinterkopf vom Schiri im nächsten Spiel, dass der HSV da beschissen wurde und vielleicht gibt es dann auch mal wieder einen kleinen Elfer, der nicht unbedingt hätte sein müssen.
Ja. Ich würde mir von Coach Assume jetzt mal...
Jetzt muss er kommen.
Jetzt mal so eine Rede wünschen. Am besten irgendwie, dass er die Mannschaft irgendwie auf dem Rathausplatz versammelt und er spricht von oben mal runter.
Ja.
Und das ein bisschen dramaturgisch den wirklich in die Seele spricht, weil ganz Hamburg will und alle wollen, aber sie können auf dem Platz nicht. Und das ist eine Kopfsache. Und da muss er den Selbstvertrauen schenken und die müssen doch mal auf den Platz gehen und füreinander sterben und Gas geben. Also wenn ich da nochmal so einen Kittel sehe, wie er dann irgendwie ein Fehlpass spielt und lächelt, da muss der Blick von Kinzombi kommen, der Todesblick, wenn er den Gegner mal anschaut. Sowas.
Aber das kann Kinzombi nicht machen, weil er auf der Tribüne sitzt und Mundschutz schon anhat, weil Hacking ihn ausgewechselt hat. Aber du hast ja völlig recht. Ein Anreiz könnte sein, vielleicht auch für den einen oder anderen HSV-Mitarbeiter, ich weiß, da hören ja auch ein paar zu, Heidenheim plant schon die Meisterfeier. Der Bürgermeister von Heidenheim, Entschuldigung, die Aufstiegsfeier. Der Bürgermeister von Heidenheim hat schon echt relativ detailliert sich geäußert. Zum Beispiel gesagt, Freibier würde es jetzt nicht geben. Das ist dann zu gefährlich mit Corona, aber da denken wir uns was aus. Wer weiß. Also vielleicht sind das auch mal so Zitate, die man in der Kabine aufhängen kann am Sonntag, um die Jungs dann nochmal heiß zu machen. Weil wenn so eine Mannschaft wie Heidenheim davon ausgeht, direkt aufzusteigen, weil es wirklich so einfach zu sein scheint, das muss doch uns bei der Ehre packen.
Ja, muss. Und ich glaube, jeder ist so anders getriggert, wird anders motiviert und da musst du jetzt einfach alles auspacken. Alles von A bis Z, du hast nichts mehr zu verlieren. Sind noch zwei Spieltage, am letzten Spieltag ist eh mal Finale, ist eigene Gesetze und jetzt musst du völlig Gas geben und da warte ich auch von unseren Leistungsträgern, dass die performen. Weil wenn die performen, dann ziehen die anderen noch mit. Und da spreche ich einen Hunt, einen Leibold.
Kinzombi.
Ein Kinzombi.
Ja. Du musst ihn jetzt, finde ich wirklich, also
Kinzombi ist aber
du musst ihn in diese Leader-Rolle jetzt mit reinnehmen. Der ist so vom Typ und der braucht das Vertrauen und das ist kein Ersatzspieler. Der muss auf dem Platz stehen und kann auch nicht in der 60. rausgenommen werden. Also ich sehe es genau wie du, nur lass uns dann auch bitte 90 Minuten mit denen durchspielen und die 5 Wechsel können wir gerne, wenn wir am Ende noch die Führung über die Zeit schaukeln müssen, hinten raus machen, aber nicht im Spiel noch jetzt mit Schaub solche Experimente, das ist es nicht.
Ja, du brauchst dann eine 11 Krieger und wie gesagt, Hand, genau. Leibold, sagen wir Kinzombi, Poyampalo, Pollersbeck und auch Fein gehören dazu, der war die ganze Saison da, da muss jetzt auch mal sein Mann stehen, sich gerade machen und dann jetzt nochmal 2 Spiele auf die Platte bringen. Was hat er für geile Spiele gemacht?
Hanik auch, wenn ich überlege. Hast du Hanik gerade schon genannt?
Nee, noch nicht, aber Hanik, also war jetzt nicht die ganze Zeit dabei, aber der ist tatsächlich eigentlich für solche Momente jetzt auch eingekauft worden. Dass er jetzt ein Tor schießt, dass er jetzt performt und dass er mit seiner Erfahrung halt auch mal gegenhalten kann. Also das kann nicht sein, dass wir uns von Osnabrück abkochen lassen.
Sein Tor haben wir übrigens auch gecallt. Ich fand, das war wirklich fast mit Ansage, weil er eben letztes Mal so ein bisschen da der Chancentod war. Da wusste man fast, weil er eben doch so ein Typ ist, das nächste Mal spielt er nicht ab. Weil jetzt in der Szene hätte er auch ihn dann wieder flach reinspielen können oder so. Hat er einfach gesagt, scheiß drauf. Abschluss, hoch aufs Tor und einfach rein damit. Ja. Deswegen, ich sehe Hanik auch auf dem Platz.
Was würdest du denn jetzt aufstellungstechnisch wechseln? Also Van Drongelen für Jung?
Ich habe gerade schon so ein bisschen versucht dann zu sagen. Und dann das Mittelfeld, wie auch immer das dann konkret taktisch aussieht, bin ich aber bei dir mit Fein, müssen wir machen, mit Hand, mit Kinzombi, mit Kittel und vorne Poyampalo.
Und Hanik.
Ja. Und Hanik und vorne
Poyampalo. Also das heißt genau so wie gegen Osnabrück, nur Van Drongelen für Jung.
Genau.
Und das heißt, dann hast du einen Wechselspieler, Duziak, Jatta, und Jamra für Wagnermann wolltest du wechseln, ne?
Richtig. Aber habe ich vorhin auch schon gesagt. Jamra für Wagnermann auch ganz klar. Wagnermann hat, glaube ich, 7 Mal in Folge von Anfang an gespielt. Hat es auch okay gemacht, hat eine gewisse Schnelligkeit. Das war jetzt sogar eins seiner besseren Spiele. Ja. Aber der Jamra ist mir richtig positiv aufgefallen in den letzten Minuten.
Ja, das sehe ich eh nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen, ich freue mich auch. Ich glaube auch daran, dass wir tatsächlich aufsteigen. Es war krass auch bei der Umfrage, ne? 50-50 war jetzt, wir waren Zweiter.
Habt ihr Angst oder glaubt ihr an den Aufstieg?
Wir waren Zweiter. Ja. Und da sagen 50% von Hamburg, von Gesamt-Hamburg und Deutschland, dass wir eventuell nicht oder dass sie Angst haben.
Ich meine, also unsere Umfrage war das bei Instagram. Aber ja, es ist repräsentativ.
Korrekt.
Letztendlich ändert es jetzt auch nichts, finde ich fast. Klar freue ich mich, wenn Sandhausen Stuttgart schlägt oder die nur unentschieden spielen, aber irgendwie ändert es alles nichts. Ich glaube, wenn wir die letzten beiden Spiele gewinnen, gegen Heidenheim und letztes Spiel gegen Sandhausen dann auch,
ja,
da muss Dennis Diekmeier sich heute Tor machen und dann Gelb-Rot holen. Wäre die optimale Kombination.
Korrekt, ja.
Wenn wir die beiden gewinnen, werden wir auch Zweiter. Was heute passiert, ist eigentlich jetzt gar nicht so wahnsinnig. Also klar, es ist relevant. Ich glaube aber, das macht jetzt nicht den Unterschied am Ende.
Ja, ich glaube, es ist schon sehr, sehr wichtig. Ne? Wenn die jetzt Punkte lassen würden, wäre es unglaublich.
Ja, aber wo ist der Unterschied? Wenn wir dann gegen Heidenheim verlieren, sind wir trotzdem Dritter, so, weißt du?
Ja gut, aber dann am letzten Spieltag, was ist, wenn dann Heidenheim verliert, wie unentschieden spielen oder keine Ahnung was so. Also da kann ja auch immer noch alles passieren. Aber ich würde es super wichtig finden, wenn jetzt wirklich von allen mal so positiv kommentiert wird. Die Mannschaft kriegt es halt auch schon irgendwie mit, wenn die ganze Stadt so elektrisiert ist. Das ist ein bisschen schade, dass man halt jetzt nicht ins Stadion gehen kann. Aber dass, wenn man um die Alster läuft, im HSV-Trikot läuft, dass man irgendwie HSV-Schals raushängt, Fahnen aufhängt, dass man so ein bisschen in den Modus kommt und wirklich versucht, dran zu glauben. Und dass man die Mannschaft halt so auch pusht, weil auf dem Platz habe ich auch dieses Verhältnis 50-50 gesehen. 50% hatten Schiss und 50% haben so gespielt, als würde es um was gehen. Aber das müssen 100% sein. Und nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der gesamten Stadt. Und das fehlt mir. Und da muss man jetzt wirklich Gas geben, weil ich habe schon wieder am Ohr. Und ich glaube, es ist auch im gesamten Verein so, ach, wir waren wieder selber zu dumm und haben uns selber geschlagen. Und das war ja klar und so. Und das muss man jetzt durchbrechen mit allem, was man hat.
Ja, ich glaube, manchen wird es gut tun, wenn das Ganze so ein bisschen unterm Radar laufen würde. Aber das ist halt, ja, das ist so ein bisschen am Ende der springende Punkt. Mal schauen, ob sie es, weil der Druck wird wahnsinnig werden und mal schauen, ob sie dann damit klarkommen oder nicht. Es kommt nur darauf an, kriegen sie es in der Birne hin oder nicht. Ich lese mir nochmal die Namen hier durch. Muss drin sein.
Es muss drin sein. Vor allen Dingen, wir haben ja auch eine krass junge Mannschaft. So, ne? Das ist ja auch ein Faktor. Aber die junge Mannschaft spielt halt auch schon eine Saison. Ne? So ein Fein und so, wie sie alle heißen. Die sind jetzt auch, haben auch an Erfahrung dazu gewonnen. Und von daher muss es auf jeden Fall drin sein. Und wir haben jetzt auch mit Harnik und irgendwie so ein Poyampalo, der auch irgendwie so ein bisschen Erfahrung hat. Und eine Hand und so eine Achse schon, die bisschen für Ruhe sorgen kann.
Poyampalo, Schlusswort jetzt, in 2 Minuten geht es schon los, Stuttgart gegen Sandhausen, aber Poyampalo hat mir sehr gut gefallen, weil er bei den Flanken von Leibold immer so laut gerufen hat, nein, 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 das war geil. Ja, also er hat es gefühlt.
Leibold war auch wirklich, also ja, ich will jetzt nicht mit was Negativem enden, aber er wird im nächsten Spiel das Spiel entscheiden und Gas geben.
Man muss es ihm auch mal zugestehen, der hat jetzt jede einzelne Minute gespielt und er war trotzdem immer noch, hat er zur besseren Hälfte gehört. Ja. Also, wir wünschen uns jetzt eine richtig schöne Stuttgarter Niederlage natürlich und Sonntag dann übrigens Parallelspiele, alle Spiele um 15.30 Uhr und wünschen uns da natürlich dann den HSV-Sieg und eigentlich hast du es schon gesagt, wir müssen es auch ein bisschen genießen, ein Stück weit. Das ist jetzt die Crunch-Time, auf die wir die ganze Saison hingearbeitet haben.
Und
wir haben es auch mal verdient, jetzt auch mal was zu feiern zu haben.
Wir steigen halt auch nur einmal im Leben auf, ne? Und dann geht es hoffentlich nie wieder runter. Deswegen jetzt nochmal genießen und Bierchen aufmachen.
Nur der HSV, haut rein.